Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne scheint, die Kältewelle ist vorbei, zumindest hier. 16 Grad sind am Wochenende angesagt, der Sommer kann kommen, die Splitpants können ausgepackt werden.
Die Splitpants, du meinst die Splitshorts, oder was sind die Splitpants, bitte? Die Split-Tights. Die hochgeschnittenen, die langbeinigen Tights, die bis zur Hüfte aufgeschnitten sind.
Und nee, ich habe mir auch gedacht, was die Läuferinnen beim 800-Meter-Lauf haben, warum eigentlich nur Läuferinnen? Warum ich sporte das? Ich bringe das in die Trail-Saison rein dieses Jahr und hole mir so eine schöne enge. Und wenn ich ein bisschen mehr Luft brauche, dann friemle ich mir die hinten in die.
Man so möchte es nicht wissen, rein. Ja. Danke.
Doch, du möchtest das wissen. Ja, du möchtest das wissen. Du bastelst dir heute Abend fürs Bettchen einen kleinen Loop aus diesem Stückchen. Wie geht es dir? Was macht das Wetter bei dir und was macht die Achillessehne?
Great. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigeren an, dem Wetter. Bei uns ist soweit, bei uns wird es auch warm. Und genau, also es ist nicht zweigeteilt. Es ist nicht so, dass der Norden unter der Russenpeitsche leidet oder unter dem fiesen Kälteriesen, sondern in...
Du arbeitest bei der Bildzeitung.
Ja, das sind alles Überschriften von der Bildzeitung. Sondern wie war das jetzt nochmal? Ich habe da jetzt die Warmdüse kommt jetzt von Norden. Und
und die erreicht uns auch. Aber es ist nicht immer so, dass schlechtes Wetter Frauennamen haben und gutes Wetter...
War das, nee, das war so? Früher so, also das früher hoch, war, früher das war so, hoch war männlich, tiefer weiblich, und da das natürlich nicht erträglich ist, ja, weil damit natürlich die Hälfte der Menschheit hart diskriminiert wird, ist es jetzt so, dass es irgendwie abwechselnd ist. Ja. Naja, und auch die Namen werden, also es wird auch die Buchstaben werden durchgetauscht, und es muss auch geguckt werden, dass die Namen immer durchwechseln, auch von den Religionszugehörigkeiten. Und bei tropischen Wirbelstürmen ist es genau andersrum, damit das auf der Welt gleichmäßig verteilt ist, dass auch wirklich keiner benachteiligt ist.
Ja. Das ist gut.
Ja, ja, wir werden immer besser. Und dazu passt auch mein heutiger Blink, aber dazu später mehr, zu dem wir werden immer besser.
Ja. Ich bin gespannt. Ich habe noch den Winter letzte Woche gut mitgenommen.
Ja, und du warst Skilanglauf machen und danach Alpin von der Düne.
Genau, nein. Hab ich erzählt letztes Mal, dass ich ein paar Eisbackschuhe mit Spikes gefunden habe? Ja, oder?
Hast du erzählt? Nee. Doch.
Genau. Ja. Und hier in der Stadt war noch alles vereist, und ich habe mich mit meinem Physio verabredet, der wohnt außerhalb der Stadt, und hat gesagt,
ist es bei euch erlaubt? Nur mal so als, sich mit dem Physio so zu verabreden?
Ja, wenn man mit ihm gut befreundet ist.
Okay.
Auf jeden Fall, nee, ich habe mir auch gedacht, es ist unheimlich praktisch, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, kann ich direkt sagen, hey, da zieht's gerade, was soll ich machen? Nein, auf jeden Fall habe ich mir die Spikes angezogen, weil in der Stadt hier jede Straße noch vereist war. Und ich habe so gerechnet, ja, er ist so 6, 7 Kilometer weg. Wenn ich dann mit ihm 10 Kilometer laufe, dann habe ich so eine ungefähr 25 Kilometer Strecke. Und dann erstmal direkt außerhalb, also nach 3 Kilometern war erstmal nur Asphalt bis zu ihm, was echt nicht angenehm ist, aber es ging trotzdem, also es war halt allein vom Sound her und so vom Gefühl her nicht so geil. Und dann habe ich auch gemerkt, scheiße, das ist gar nicht 7 Kilometer, wo der wohnt, sondern es ist 12 Kilometer, also ich hatte eigentlich schon meine Strecke drin, und dann bin ich mit ihm noch 12, allerdings wunderschön Trail gelaufen. Ey, und dann musste ich, dann ist das erste Malheur passiert, es war echt kalter Wind. Und dann habe ich bei ihm mir, ich hatte nur eine Softflask mit, und für 36, 37 Kilometer habe ich gedacht, die reicht mir nicht, also ich muss die wieder auffüllen, sonst komme ich nie nach Hause. Und dann hat seine Frau die aufgefüllt, und die hat noch nie so eine Salomon-Softflask in der Hand gehabt und hat natürlich nicht gewusst, wie leicht man die nicht richtig zumachen kann.
Ach so. Und dann gibt sie hätte sie mir aufgeschnitten.
Und sie, die, ohne Scheiß, als ich die in die Hand genommen habe, ist erstmal mein gesamter linker Handschuh so richtig voll geschwappt. Dann habe ich versucht, sie mit dem rechten Handschuh zuzumachen, wodurch der auch pitschnass war. Ich so, egal, musste durch, bin losgelaufen. Und dann habe ich am Anfang, kennst du das, wenn man aus Verzweiflung einfach die Fäuste praktisch im Eingangsbereich des Handschuhs zusammen macht?
Ja, das Doofe ist, dann wird der Rest, der friert dann halt noch mehr ein.
Genau. Ja. Und dann sind die auch so rumgespritzt und gewabbelt und habe ich dann gedacht, komm, du bist, bringt nichts. Und habe die einfach ausgezogen, diese hinten in meine Sherpa-Hose reingepackt. Und es hat 5 Kilometer gedauert.
Diese Geschichte dann waren meine wurde Hände wieder warm. Präsentiert von T. Wie heißt unser T8?
T8, genau. Ja. Auf jeden Fall, ich habe die ersten 2 Kilometer, ich habe so gefroren, weil ich nasse Hände hatte und auf einmal keine Handschuhe mehr. Gut, die waren kein sonderlicher Nutzen. Aber ich habe dadurch, obwohl ich es gar nicht geplant hatte, 36,5 Kilometer bin ich mal gelaufen. Ja. Und es hat sich schön angefühlt, vor allem, weil ich bin jetzt nicht geballert, aber im Gegensatz zu früher, ich hatte, glaube ich, einen Kilometer, der irgendwo bei Richtung 6 Minuten ging. Sonst habe ich versucht, auch richtig schnelle Kilometer hinzukriegen. Also so, was bei meinem Fall dann mit so vielen Kilometern in den Beinen um die 5 Minuten war. Und 2 Tage später hatte ich sowieso ein Laufdate stehen für 20 Kilometer. Übrigens, wer sich mit Strava wundert, ich bin zu dumm. Ich habe ja mir diese wunderschöne Phoenix 6X rausgelassen, die ich auch...
Diese Geschichte wird Ihnen... Achso.
genauer besprochen habe. Und die Phoenix 6X ist ein bisschen anders als die Phoenix, nur deswegen sage ich es, ne? Ja. Die Phoenix 5X, die ich vorher hatte, weil da hast du irgendwie so drauf gedrückt und dann hast du gewartet, bis das grün war und dann hast du nochmal gedrückt, bist losgelaufen. Und ich bin mit diesem neuen System noch nicht so ganz vertraut und warte in diesem Laufen-Ding, bis es grün ist und drück dann und lauf los und merke dann irgendwann, nee, dann hat er noch gar nicht angefangen. Ach so. Also dann geht er praktisch in diesen Laufschirm, wo man dann nochmal bestätigt sozusagen. Ah, ja. Und es fällt mir halt immer irgendwo so bei 2 Kilometern auf, wenn ich das erste Mal gucke, wie weit bin ich denn? Und ich meine, ist mir scheißegal. Meine Beine, die haben die Kilometer ja trotzdem gemacht. Aber es ist ein bisschen ärgerlich.
Was war denn dann von Montag bis Mittwoch los? Jetzt?
Ja, jetzt, da kommen wir nämlich zu der anderen Geschichte. Und ich habe sehr viel Kilometer abgespult in den Wochen.
Ja, du hast 105 Kilometer gemacht.
Genau.
Ja.
Und ich habe mich am Montag einfach krank gefühlt. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Übertraining war, weil ich hatte ja keine besonderen Schmerzen. Ich hatte aber auch kein Fieber oder kein Husten oder sowas. Aber ich habe mich einfach so, dass ich gedacht habe, boah, ey, du musst im Bett liegen bleiben. Gliederschmerzen mäßig. So, ich war am Montag noch mit dem Hund im eiskalten Regen. Also, dass das kein Schnee war, das ist für mich ein physikalisches Wunder, so kalt, wie diese Regentropfen auf meine Stirn geprasselt sind.
Unterkühlter Regen, das geht tatsächlich. Das Regenfeld, ja. Das nur gerade ist. Aber ist egal, ja.
Gut, dass du sagst, weil es war echt eisekalt auf meiner Glatze. Und dann habe ich mich danach ins Bett gelegt und bin eigentlich bis Mittwoch nicht mehr richtig aus dem... Ich habe auch gemerkt, so ey, fuck, ich habe auf einmal ausschlafen können, also so bis 8.30 Uhr schlafen können, obwohl ich sonst immer um Punkt 7 irgendwas wach bin. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mein Körper braucht wahrscheinlich doch die Ruhe und nimmt sie sich jetzt. Und deswegen diese 3 Tage absolute Ruhe. Aber ich habe mir gedacht, lieber jetzt solche Grenzen entlang reiten und ab und zu mal zurückgeschmissen werden als im Mai. Und bin jetzt gestern und heute eine kleinere Runde gelaufen, also gestern 10 und heute irgendwie 6, weil wir gleich auf Texel fahren und morgen will ich dann einen Langlauf machen oder Sonntag. Und mir geht's auch wieder gut. Aber kann das Übertraining sein oder ist das einfach nur...
Ja, Übertraining. Wir hatten eine Frage auch oder einen Hörer, der mal gefragt hat.
Ich weiß, ein Roman, ein E-Book.
Ja, Das Thema ist halt echt ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt hier in 2 Worten zu fassen. Also es gibt unterschiedliche, also Übertraining ist echt schwer zu definieren, ne? Weil es halt erstens fließende Übergänge sind und weil es selbst im Übertraining zwischen funktionalem und strukturellem Übertraining halt auch noch krasse Unterschiede gibt. Und der Übergang gerade von, also jetzt mal abgesehen vom strukturellen Übertraining, was halt dazu führt, dass man halt Hormonungleichgewicht hat, dass man sich auch... dass man schon einen rasenden Puls hat nachher, also in Extremfällen, wenn man nur schnell geht, ja, also so völlige Überreaktion, weil der Körper nicht mehr damit klarkommt. Nee, das hast du natürlich nicht. Das dauert auch lange und du musst sehr stark nicht auf deinen Körper hören. Der Jeff Rose, der mal den Western States gewonnen hat, der in dem Film auch...
Bei Unbreakable.
Genau, im Film Unbreakable. Der hatte das nachher. Aber es kommt sonst nicht so häufig vor.
Dann war mein Körper vielleicht auch einfach nur erschöpft.
Genau. Und zwischen funktionellem Übertraining und einfach nur, sag ich mal, einfach Müdigkeit, Erschöpfung, das ist halt, ja, also da ist halt ein sehr, sehr weiter Graubereich dazwischen. Aber wenn du am Freitag noch 36,5 Kilometer gelaufen bist, dann redet man auf keinen Fall vom Übertraining, wenn du dich da noch gut gefühlt hast. Sondern das muss dann wirklich über Wochen hinweg oder zumindest mal trotz Pause mal dann nach 2 Wochen auch keine Regeneration stattfinden. Dann redet man wirklich von funktionellem Übertraining. Ansonsten ist es einfach nur Ermüdung. Und die kann natürlich auch an vielen Gründen liegen. Die muss nicht nur am Training liegen, das kann natürlich auch ein Virus sein. Ja. Oder das ist immer schwierig, dann rauszufinden, was genau ist, schlecht geschlafen und so weiter. Da müsste man halt gucken, da gibt es ja Schlaftracker dann oder eine HRV-Messung, wo Obers war ja auch hatten, die Herzfrequenzvariabilität. Da kann man da so ein paar.
Ich schlafe auch schlecht.
Ja, da kann man da so ein paar Indikatoren. Ja, und auch da, schlecht schlafen ist ja trotzdem auch ein Symptom. Ne? Da weiß man ja auch nicht genau, warum hast du jetzt schlecht geschlafen. Das kann dann auch wieder an der Verdauung liegen, das kann an was weiß ich liegen. Ja. Und deswegen, also das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber nur weil du jetzt von Montag bis Mittwoch Müdigkeit gespürt hast, muss es nicht am Laufen liegen und man redet auf keinen Fall von Übertraining, sondern maximal eben von akuter Müdigkeit. Ja.
Gut, genau. Das ist schön zu hören. Da muss ich mir nicht wieder anhören. Ja, Philipp, du übertreibst es aber heute auch
immer. Ja, also.
Ich habe mich super gefühlt. Also, ja. Ich habe nicht einmal, ich habe ja auch keinen Trainingsplan in dem Sinne und ich bin momentan ein reiner Genussläufer.
Ja.
Und mehr More Miles, More Fun mäßig. Und natürlich auch, also zum Beispiel, mich hat ein Freund gefragt, der recht guter Trailläufer ist. Also da, wo ich mal gedNF'd bin, das einzige Mal in meinem Leben, hat der den zweiten Platz gemacht. Und der hat mich gefragt, ob ich Bock habe, am 10., 11. März mit ihm so eine kleine Trailtour zu machen. Also jeweils ein bisschen über 50 Kilometer mit einer Übernachtung dann, also zwei Tage. Und da freue ich mich tierisch drauf. Da kann ich dann auch endlich mein Malheur vom letzten Cast, wo ich den Dynafit nicht so geil getestet habe, insofern für das, wofür er wohl gemacht war, nämlich für lange Distanzen, das kann ich dann praktisch nachholen.
Ja.
Und da werde ich ihn nutzen. Ich habe ein bisschen, muss ich mir große Sorgen machen, weil ich laufe ja nicht so viel Trail, dass 50 Kilometer dann praktisch ganz anders auf meinen Körper wirken. Es ist recht flach, ja, aber es sind halt Trails. Also es ist natürlich für die Gelenke, Fuß was anderes.
Ja, kommt natürlich mal drauf an, was das jetzt für ein Trail ist. Ne? Also wenn es viele Wurzeln sind, wo du auch oft mal eben Ausgleichbewegungen machen musst, ist es sicherlich anstrengender. Ja? Also Verletzung halte ich eher für Verletzungsangst ist übertrieben, aber es kann halt durchaus sein, dass du danach halt dann ein bisschen aufpassen musst, weil du hart Muskelkater hast oder vielleicht auch da Schmerz hast und dann eher lockern musst. Weil gerade natürlich auch in der Wadenmuskulatur, ne, also jetzt nicht nur der Gastrocnemius, also der hinten der große Zwillingsmuskel quasi in der Wade, sondern halt auch gerade die ganzen, also Schienbeinmuskulatur und also Tibialis anterior, posterior und jetzt mal ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, aber ich sag mal jetzt einfach
Plenus Ventrum,
links.
Studet Libenter.
Was? Ja, ich habe es nicht gehört, aber ich glaube, du hast Quatsch erzählt.
Ich habe was Lateinisch, ich habe ein bisschen mein großes Latino.
Also links und rechts an der Wade quasi alles, was so den Fuß halt in alle Richtungen bewegt, ja, dass man das nachher lockert, weil wenn das halt chronisch verspannt, kann das halt auch durchaus zu Problemen in der Fußsohle, in der Plantarfaszie und so weiter führen, wenn da zu hohe Spannung drauf ist und so weiter. Wobei ich bei meiner Achillessehne wäre, um deine zweite Frage zu beantworten. ich gebe nächste Woche, ich habe mir nochmal einen Termin gemacht beim Orthopäden und werde den mal darauf ansprechen, nochmal Stoßwelle zu machen und vielleicht Eigenbluttherapie. Mal schauen, wie er sich dazu äußert. Das Problem ist folgendes, oder das Gute ist eigentlich, ich schaffe eigentlich meine Wade recht gut locker zu halten. Was mir aber immer wieder auffällt, ich meine, das ist eigentlich nicht keine ganz neue Erkenntnis, aber es ist immer wieder interessant. Du kannst auf einer Blackroll gehen und kannst die komplett, sag ich mal, bis zum Endgegner durchziehen und hast keine Schmerzen und sagst, boah, meine Wade ist komplett entspannt. Dann nutzt du die Massagegun und merkst, boah, Mist, die ist ja doch noch nicht entspannt, da habe ich ja noch zwei, drei Triggerpunkte. Dann massierst du die komplett aus und sagst, boah, meine Wade ist sowas von entspannt. Und dann benutzt du entweder noch ein anderes Gerät oder gehst mit deinem eigenen Daumen rein und merkst, boah, die Wade ist immer noch verspannt. Verstehst du, was ich meine? Du kriegst mit einem Gerät, kannst du nicht irgendwie alle Verspannungen lösen, sondern es gibt immer wieder Punkte, wo du entweder mit dem Gerät nicht hinkommst oder die Bewegung des Geräts oder die Tiefe nicht ausreicht. Und ich mache gerade wirklich echt viel, ja. Also ich mache jeden Tag halt quasi alles und kriege die Wade halt halbwegs entspannt. Aber die Entzündung in der Achillessehne kriege ich nicht weg. Wenn ich da drauf drücke, tut es immer noch weh. Und deswegen gehe ich nächste Woche nochmal zum Orthopäden. Das zieht sich jetzt noch dann, bis ich dann da die Behandlung dann habe, ja, denke ich. Aber ja, meine Hoffnung ist dann, dass ich dann irgendwie, ich bin jetzt 5 Wochen nicht gelaufen oder 4. Ich glaube, 4 Wochen nicht gelaufen. Und meine Hoffnung ist, dass in weiteren 4 Wochen das Ganze besser ausschaut. Aber ich bin auch gewillt, weißt du, ich bin ja jetzt kein Wettkampfläufer in dem Sinne nur mehr, dass ich sage, ich bin nur glücklich, wenn ich gute Leistung bringe. Sondern wenn ich im Sommer über die Berge laufen kann und keine Schmerzen habe, weißt du, das wäre halt für mich eine, das wäre halt für mich echt ein Lebensqualitätsgewinn wieder.
Aber
das
hallo.
Das ist mein Ziel halt, ja. Und wenn es dann halt, wenn ich die 10 dann halt in, weiß ich nicht, in 38 laufe statt 35 oder statt 33, dann ist das auch in Ordnung, ja. Dann habe ich da, dann komme ich immer noch zügig die Berge hoch und kann immer noch mich lange und gut bewegen. Und ich muss jetzt nicht dann noch eine 10 Kilometer Bestzeit von, weiß ich nicht, 32 aufstellen oder was, um glücklich zu sein, sondern schmerzfrei, zügig gerne. Also ich würde gerne trotzdem noch fit bleiben, ja. Ich mache ja auch viel und es läuft ja auch ganz gut. Ich bin jetzt zweimal die Woche jetzt schon hier Alpe d'Huez virtuell hochgefahren. Das ist so ein Anstieg von der Tour de France auch. Und bin, also sagen wir so, unter 50 Minuten den kompletten Anstieg ist, sag ich mal, in Ordnung. Ja. Das ist auch das, was so der Neuspanner schafft, unter 50. Und, oder gemacht hat jetzt, was er auch gepostet hatte. Und das habe ich auch geschafft, also unter 50. Wow. Also so eine ganz, also ich meine, wenn der Neuspanner jetzt trainieren würde, wäre er natürlich deutlich, der ist deutlich stärker als ich, aber was ich damit sagen möchte ist, was dem...
Ja, was, aber wenn er was postet,
dann sagen, war was das dem Neuspanner so, zum Post reicht. Leistung. Ja, das ist jetzt ja auch nicht ganz so schlecht. Also von dem her bin ich da...
Der Wormsley macht das auch viel, ne, Swift? Ich habe, glaube ich, inzwischen einmal das Internet komplett gewormsled. Ich weiß alles von ihm.
Ja, cool. Ja, auf jeden Fall genau. Also auf jeden Fall, die Fitness ist grundsätzlich erstmal noch da. Ich habe jetzt auch am Wochenende nochmal, bin ich 30 Kilometer halt auf Ski unterwegs gewesen halt. Also von dem her ist die Ausdauer auch soweit da, wobei mir das dann irgendwann einfach die Kraft fehlt, weil ich es nicht gewohnt bin. Also gerade in der Schultermuskulatur, weißt du, weil du damit viel auf dem Oberkörper machst. Ja, aber von dem her bin ich eigentlich soweit zufrieden. 100 Kilometer sind halt für mich im Moment nicht denkbar. Also, aber
Fahrrad oder Laufen?
Ja, Fahrrad easy, aber Laufen halt, ja. Genau, okay. Also das wäre jetzt für mich nicht denkbar.
Wann bist denn du jetzt das letzte Mal normal gelaufen?
Vor 4 Wochen.
Okay. Weil du Massage Gun, also erstmal ich muss sagen, dass wenn ich nach Läufen und so, dass mein Oberschenkel immer so das ist, wo ich am meisten rangehe und dass ich merke, meine Waden, da traue ich mich, also da gehe ich mit der Massage Gun nur ganz leicht dran, und merke ich, aua, das tut mir einfach zu weh.
Ja.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Wade eine Problemzone ist, in Anführungszeichen, dass ich da überhaupt so viel machen muss. Deswegen, ich mache da recht wenig. Ich mache das vor allem mit der Black Roll. Ich wollte noch kurz sagen, weil ein Hörer hat
ja, gefragt, es wird dann halt zur Problemzone, wenn es halt auf die Sehnen geht, ne? Das ist halt so die Sache. Ja. Ja. Deswegen bin ich immer jetzt natürlich mit meiner Vorerfahrung halt immer so ein bisschen vorsichtig. Ich hatte jetzt heute wieder Deutschlands besten Läufern, Trailläufern, mit dem heute auch nochmal telefoniert heute Morgen. Da ging es auch um Wade. Und immer wenn jemand sagt, ja, Wade, aber ist nicht so schlimm. Gestern konnte ich kaum laufen, aber heute ist schon wieder gut. Ey, dann denke ich immer so, oh, ey, sei vorsichtig, Junge. Bin da immer bei mir, klingeln immer alle Alarmglocken. Und ich würde am liebsten dann sagen, hier, hör auf zu trainieren, das kann gefährlich werden. Aber ich glaube, da muss ich mal gucken, dass ich da nicht aus meiner persönlichen Erfahrung das Ganze so überschlimm.
Ja, aber ich meine, gut, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, also ich habe echt das Gefühl, dass meine Muskeln dann eigentlich nur, wenn ich sie mit dieser Massagegun bearbeite an den Waden, als ob die wund wären, als ob ich sie mehr verletze, als dass ich irgendwas Angenehmes mache, weil sie überall, ich habe das Gefühl, die ist einfach zu arg für meine Waden. Ich wollte kurz sagen, weil jemand fragte, ob wir nicht mal Typen unserer Massagegun nennen können.
Ja.
Meine heißt A-Box,
okay.
Also A-B-O-X.
Meine heißt Watne V2. Also Watne wie
ja, Watne, ja, oder nee.
Kommt aus dem Ruhrgebiet.
Genau, ja, Watne. Ja, nee, ist klar, heißt der Nachfolger.
Genau.
Ich hoffe, zufrieden, dass das weiter gut geht.
Genau, mit der Massagegun, die ist gut. Also Watne V2 kann ich empfehlen, ja. Aber wir haben festgestellt, dass sie sowieso alle in China in dem gleichen Werk produziert werden, von dem her ist
wahrscheinlich. Auch leuchtet deine auch so geil grün? Hat die auch so ein
Nur wenn die nach China fliegt. Also nur wenn die aktuellen Daten ans Politkomitee weitergibt, sonst nicht.
Ach so, ja, stimmt. Nur wenn sie gerade mithört. Ja, nur wenn man gerade das Wort China getriggert hat, dann geht sie auf einmal an.
Ja.
Dann guckt sie einen immer so komisch an.
Genau.
Seltsam.
Ja.
Übrigens, American Factory, apropos China, ja. tolle Doku, ich weiß nicht.
Gesehen.
Hast du
ist
gesehen?
Das die, ist das die, wo die Chinesen diese, was übernehmen die nochmal, das ist, was war es mal, was für eine Firma?
Ich glaube Autoglas.
Glas, genau, Glasfirma, ja genau, ja, den habe ich gesehen, ja, tolle
hochinteressant, Doku. Hochinteressant.
Ja.
Wollen wir weitermachen im Programm?
Ja.
Ich habe zwei Schuhe. Ich habe so viele Schuhe, die ich testen. Ja,
ich habe jetzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe ein paar Schuhe ausgelagert an den Herrn Schweizer, weil der Herr Schweizer, der läuft sowieso alles kaputt im Moment, was Schuhe angeht. Ja. Und da ich nicht laufen kann, von dem her gibt es in Zukunft schweizerische Schuhtests aus meinem Munde. Aber
hey, sag mal, was ich mich gefragt habe, ja. Also das müsste er, er läuft irgendwelche, ich weiß gar nicht, was er läuft oder was er bei der letzten Tortur
in Ruhe gelaufen ist. Alles, der läuft alles.
Ich frage mich halt, so groß wie er ist, ja. Und er ist ja genau, ziemlich gewichtsmäßig sind wir ziemlich ähnlich. Mhm. Warum er nicht mal Hawkers probiert?
Meine Reden. Weil
er ist auf Asphalt die ganze Zeit, die haben wenig Drop. Ja. Und er hat sie noch nicht mal ausprobiert. Und deswegen habe ich jetzt extra für dich, Lars, heute zwei Schuhe, die perfekt sich anbieten für die Tortur de Ruhe.
Eigentlich müsste doch Hoka
mal was rausspringen. Und zwar habe ich direkt aus Australien vom Strand den Hoka Bondi. Ich weiß nicht, ob du Bondi Beach kennst. Gibt es auch eine gleichnamige Serie. Der Hoka Bondi ist
so, ich muss hier kurz nachdenken.
Das dick
das dickste Flaggschiff.
Genau, das dickreifigste Flaggschiff, was Hoka zu bieten hat.
Den gibt es übrigens auch schon ewig, ne? Also den Bondi.
Ja, Bondi ist so ähnlich. Also ich glaube, ich hatte den Stinson, den gibt es gar nicht mehr. Das war, glaube ich, wahrscheinlich so der geistige Vorgänger. Es war aber auch eins der allerersten Schuhe überhaupt. Die hatte noch keine.
Gab es ihn nicht davor schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, egal, erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also es war der erste Schuh überhaupt, den ich von Hoka überhaupt in einem Laden gesehen habe. Der Bondi ist ein sehr hoher Schuh. Ich weiß jetzt nicht, ihr könnt nachgucken, wie viel, aber es sind also mindestens 3 Zentimeter oder mehr, was der an Stack-Height hat.
Ich dachte 28, aber gut, du erzähl. Ja, ich dachte, ich hatte das im Kopf, Millimeter? Dass er 28 mm hatte. Aber
kann gut sein. Das ist ja auch alles bei mir immer nur so grob den nassen Daumen in den Wind gehalten.
Ich gucke.
Was ganz wichtig ist, bei Hawkers ist, dass sie von der Seite muten sie etwas Buffalo-mäßig an. Und ich habe es da übrigens auch mit meinem Physio drüber gehabt. Hawkers sind auch recht breit. Es gibt die Schuhe inzwischen auch manchmal in einer White- und Extra-White-Ausführung. Und das Interessante ist, es hat mal jemand irgendwo online mit einem Kanu verglichen. Oder einem Kajak, andersrum. Einem Kajak im Gegensatz zu einem normalen Ruderboot, wo man im Kajak sitzt, man tief im Wasser, wodurch man mehr Stabilität hat als jemand, der in so einem ganz hohen Ruderboot am Ende noch steht, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Und man liegt in einer Wanne mehr drin und dadurch hat man mehr Stabilität, als wenn man praktisch oben auf einem Plateau laufen würde. Sprich, was man an der Seite sieht, die Sohle, dieses Gummi ist nicht so hoch, wie der Fuß ist. Es geht noch so einen guten halben Zentimeter. Deswegen an der Seite sind es, hab ich hier nicht irgendwo sogar ein Zentimetermaß, weil da sind es locker 5 Zentimeter, wenn nicht mehr.
Ja.
Und das gibt dem Schuh eine Stabilität, weswegen schreibe ich immer wieder Leute an, hey, kannst du mir einen Schuh empfehlen? Und ich sage dann immer, geh in den Laden oder probier Schuhe aus, jeder ist anders.
Ja.
Aber wenn die dann sagen, ja, ich kann aber nur Stabilitätsschuhe, dann denke ich mir, ihr könnt auch so ein Hoka, bin ich mir sicher, dass diese Breite und dieses Fußumfassen einem auch eine gewisse extra Stabilität gibt, dass man nicht wirklich eine Chance hat, großartig zu pronieren. Ja?
Mhm, ja.
Aber das hat mein Physio auch ähnlich gesehen. Nun ist der Hoka Bondi im Vergleich zu dem Schuh, den ich danach bespreche, nämlich den Klassiker und das Flaggschiff von Hoka, nämlich der Clifton, ist der Bondi dann doch recht steif. Also man braucht wirklich viel Kraft, um ihn zu biegen. Er ist aber auch in der Dämpfung ist er nicht so krass wie der Clifton. Also er ist nicht ganz so weich. Mhm. Ja?
Okay.
Obwohl er extrem hoch läuft. Es gibt Leute, die nutzen
hat auch eine neue Dämpfung übrigens, also nur als Info. Also ist für diejenigen, die den in der Forschung getragen haben, genau.
Es ist kein EVA mehr, oder was?
Doch, aber ist auch immer noch EVA, aber ist halt anders geschäumt vermutlich. Also es heißt auf jeden Fall jetzt anders. Ist auf jeden Fall eine neue Dämpfung. Und übrigens 29, genau in der Mitte von uns beiden. Nicht 30, nicht 28, sondern 29 Millimeter.
Aber wir reden hier über den Millimeterbereich. Ich finde meine Schätzung dann gar nicht so schlecht, wenn ich 30 gesagt habe, es sind 29.
Ja.
Und nein, auf jeden Fall Er ist ein recht steifer Schuh, er ist ein recht hoher Schuh und deswegen habe ich ihn mir auch rausgesucht, übrigens für meinen langen Lauf, weil man ja auch nicht immer nur so super weich treten will, aber trotzdem eine gute Dämpfung haben will. Und ich würde echt ihn empfehlen für Leute, die viel Asphalt laufen und lange Strecken laufen oder schwer sind und gerne einen bequemen Schuh möchten. Er ist, wie gesagt, vom Gefühl her, also vom Obermaterial, die ich finde auch von der Fußpassform sind die Hokas super cool. Sie sind auch, sie haben auch so eine gewisse Steifheit vorne im Zeh. Also das sind so kleine Plastikapplikationen, die den praktisch, dass wenn einem jetzt, sagen wir mal, nicht einen Stein, aber irgendwie einen Ast auf dem vordersten Schuh fällt, dass der nicht praktisch sofort wie so ein Chuck Taylor einknickt oder wie so ein Vans-Schuh. Er ist vom Obermaterial ja ein guter atmungsaktiver Schuh. Ach so, ja. Und er hat auch es gibt ja verschiedene dicke Zungen und sie ist nicht eingenäht. Ja? Mhm. Also sie hat nicht
nicht durchgehend,
Stabilisierung. Sie hat natürlich so ein Loch, dass man die Schnürung durchschnüren kann.
Standard.
Aber rein theoretisch kann sie so ein bisschen zur Seite abwandern. Das wollte ich nur damit sagen.
Die Schnürung, die haben ja diese flache Schnürung jetzt. Also hat gut gehalten, oder? Weil da mit anderen Schuhen schon, kommen wir auch noch mal zum Test drauf, ein bisschen Probleme. Echt? Ja. Aber nicht von Hoka.
Was meinst du mit flacher Schnürung? Du meinst, dass sie flache Schnürsenkel haben? Okay, nee, ich muss sagen, ist mir nicht mal aufgefallen.
Okay, ja, das ist ja gut, ja. Ich hatte jetzt, und ist vegan der Schuh übrigens, ne?
Oh, okay.
Nur als
für viele interessant und ein Bonus.
Sicher.
Dann kommen wir zum
Vielleicht noch Gewicht, Gewicht vielleicht noch für jemanden. 303 Gramm wiegt er. Also für die Größe auf jeden Fall, wie immer, sehr leicht von Hoka. Also auch, weil du jetzt gesagt hast, Stabilschuh, groß, dick und so weiter, aber nur
300 Gramm. Ja, genau, gut, dass du sagst, vielleicht kannst du, wenn du sowieso schon da irgendwie eine Seite nehmen, weil offen hast, auch gleich mal den Cliff vergleichsmäßig. Ja. Er ist meines Erachtens ist er leichter.
Ja, ist er auf jeden Fall,
Und er ist, möchte ich übrigens sagen, verblüffend leicht, weil auch der Clifton, wenn ich den anhab, zum Beispiel jetzt in dieser Variante, wie ich ihn habe, nämlich mit weißer Sohle und weißem Obermaterial, ich mich vor dummen Buffalo-Sprüchen nicht schützen kann, weil alle sagen, oh, es sieht aus wie Buffalo-Schuhe.
Stimmt, und
Das ist auch okay, aber sie sind verdammt leicht für das, wie sie aussehen. Also lasst euch da nicht täuschen, wenn ihr die seht und denken, boah, das ist mir ein zu schwerer Schuh.
Genau, also der Clifton hat 247, also nochmal 50 Gramm leichter.
Ja.
Allerdings und ein bisschen mehr Stack High. Also ein bisschen mehr Drop. 5 mm statt 4 mm Drop. Der Clifton hat 5,
Aber das ist wahrscheinlich auch das Höchste, was die haben.
Ja, ich glaube, viel mehr sollten sie nicht haben. Also, ja. Wundert mich, ich dachte, Hoka der hätte 4 gehabt. Das ist übrigens auch vegan.
Hatte er auch meines
Erachtens schon mal, ne? Weil der Dings hat der Challenger jetzt noch 4? Weil der Clifton ist ja im Prinzip der Challenger ATR, ne? Und ich meine, dass der Challenger ATR, zumindest mal die bis zur 5er Version, dass der 4 mm hat. Und der hat jetzt auch 5 mm, der Challenger. Aber ich kann mich da auch irren. Kann auch sein, dass der Challenger früher auch schon 4 hatte. Aber egal. Ich meine, der 1 mm reißt jetzt auch nicht raus. Aber hätte mich jetzt einfach nur interessiert. Genau. Ja. Okay.
Er ist. Ich liebe ihn. Ich muss jetzt schon sagen, ich liebe den Schuh. Ich habe ihn einmal in der White-Ausführung mir selber gekauft und in der normalen Ausführung von Hoka zum Testen zugeschickt bekommen. Und ich mag den Schuh. Ich mag das Laufgefühl. Er fühlt sich sehr weich an, nicht zu weich. Also es ist nicht so, dass ich mich in irgendeiner Weise instabil fühle. Weißt du, es gibt ja auch Schuhe, die so ein bisschen dann man das Gefühl hat, boah ey, aber da zu lange drin laufen tut mir nicht gut. Er ist von der Passform saugeil. Es hat sich ein bisschen was geändert zum Vorgängermodell. Und auch der deutlichste optische Unterschied neben der dem Sohlenguss praktisch, also sind ja immer so Einsparungen, damit es sich entsprechend leichter zusammendrücken kann, dieses Sohlenmaterial.
Ja.
Ist so ein Muster eingedrückt. Das ist anders beim Clifton als beim Bondi. Aber der Bondi hat wie fast alle Hoka-Schuhe früher und auch viele Modelle noch immer, hat er hinten so eine Schlaufe, was man in den Schuh kann. Ich benutze die übrigens nie, diese Schlaufe.
Ja, ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob du die nutzt an der Hacke. Und der Clifton hat das, was der Carbon X auch hat, der hat einfach so eine leicht nach...
So ein Spoiler quasi oben, aber ganz oben am Schuh, ganz oben hinten. Ne?
Genau.
Ja. Übrigens, 5 mm hatte der schon immer. Also ich habe mich vertan. War schon immer 5 mm
Sprengung. Ich hatte gedacht, Hokas hätten es fast immer nur 4 mm, aber gut. So kann man sich täuschen. Ich gucke mir diese Zahlen hier an. Ich bin eben ein
Gefühl.
Ich laufe nach Gefühl. Genau. Dieses Ding, ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass mich das eventuell stören könnte. Also, dass ich das fühle bei der Achille oder oberhalb der Achillessehne. War nicht so. Es ist angenehm. Es bringt mir auch keinen Vorteil. Es ist halt einfach da. Man kann den an diesem Spoiler auch das festhalten. Also es hat eine ähnliche Funktion noch immer für die Leute, die ihren Schuh so anziehen. Ich ziehe den Schuh so an, wo wahrscheinlich jeder Schuhhersteller die Hände beim Kopf zusammenschlagen würde, weil ich mich so reinfriemel. Er ist angenehm. Ich kann mit dem lange Läufe machen. Ich glaube, dafür ist er auch gedacht. Also ich glaube, dass man mit einem Clifton noch Ultras laufen kann, obwohl natürlich der Bondi eher als Ultraschuh beworben wird. Und er ist auch ein schöner Recovery-Schuh,
falls ihr sonst eher
schnelle Schuhe lauft. Und ihr wollt mal so nach einem Marathon, sagt ihr, nach einem schnellen Marathon mit einem schnellen Schuh, wollt ihr mal so eine schöne, gemütliche 10 Kilometer, um die Beinchen ein bisschen zu erwärmen, dann tut der Hoka euch gut.
Also ich finde, der Clifton ist halt so ein Schuh, wenn ich, für viele Läufer, den eigentlich jeder, der jetzt mit dem Schuh klarkommt natürlich, aber eigentlich im Regal haben muss, ne? Ich meine, 247 Gramm, 5 mm Sprengung und dann halt so eine Dämpfung, ja, und ausgeglichen ist eigentlich, ich sag mal, schwer auf dem Markt sonst zu finden in der Gewichtsklasse. Und ich finde, und wie gesagt, Neutralschuh machst du eigentlich fast nichts falsch mit. Deswegen, ich habe mir den Challenger ATR, den neuen, den 6er habe ich mir schicken lassen. Wie gesagt, konnte ich jetzt selber noch nicht testen. Aber obwohl ich den Carbon X hätte haben können, ja, habe ich gesagt, gib mir den ATR, weil ich den einfach, weil das mein Lieblingsschuh ist. Und es ist ja im Prinzip der gleiche Schuh wie der Clifton, nur halt als Trail-Version. Wir hatten jetzt beim bei uns im Blog hatten wir ein Thema, zeigt ja eure Lieblingsschuhe so. Da musste jeder von den Trainern mal so einen kleinen Abschnitt, so einen Eintrag schreiben, was sein Lieblingsschuh ist. Und da habe ich mich auch für den Challenger ATR entschieden. Ja, habe da ein bisschen was drüber geschrieben. Und Clifton, wie gesagt, ist ja der gleiche Schuh, nur als Straßenschuh. Und hat auf jeden Fall mein Herz gewonnen in den letzten Jahren. Super Allround-Schuh, schön leicht, 250 Gramm, läuft. Ja. Kann man nicht viel falsch
machen. Ich war schon immer eine Art Hoka-Ambassadeur oder dafür bezahlt zu werden.
Ja.
Und ich kann es immer noch nur den Leuten empfehlen. Es gibt Leute, die finden die, glaube ich, optisch so kacke, dass sie sich deswegen schon.
Wobei, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, dass Hoka, also ich meine, die gibt es natürlich jetzt echt in vielen Farben. Also der hat jetzt alleine schon 11 Farben jetzt, der Clifton, den gibt es 11 verschiedene Ausführungen. Also von dem her, vom Freizeitschuh bis komplett schwarz, was dir sicherlich auch gefallen würde. Muss man natürlich gucken, wie du sagtest, kann natürlich dann recht schnell so einen Buffalo-Style bekommen und teilweise dann so weiß mit goldener Aufdruck, das ist natürlich dann schon Sneaker irgendwie.
Aber ich habe die weiß
mit weiß. Du hast weiß mit weiß, ja, es gibt auch weiß mit Gold.
Weiße rausgelassen.
Aber das ist dann halt, wie gesagt, das ist dann halt aber echt Sneaker-Style. Aber ey, die haben sich so gemacht, wenn ich überlege, früher mit den ganzen Tribals, die da drauf waren, ja, und wildeste Farben und nochmal eine Applikation und nochmal was abgenäht und sonst was, also da sind die designtechnisch, sind die schon Meilen vorangegangen und da finde ich, die hohe Sohle ist die hohe Sohle, das ist wie bei den Cloud, also bei den On-Schuhen, ja, bei den Clouds, die Clouds bleiben die Clouds, das kann man mögen oder nicht mögen als Sneaker, aber designmäßig sind die, gut, da sind die On-Schuhe vielleicht nochmal ein Stück schicker, aber da haben die schon auf jeden Fall schon riesen Fortschritte gemacht. Ja.
Ich würde Hokas trotzdem nur normal anziehen, wenn ich zum Beispiel, so im Urlaub habe ich das gemacht, wo ich nur zwei Paar Schuhe mitnehmen konnte, wegen Platzproblemen bei uns im Bus. Und dann ziehe ich auch mal einen Hoka normal an.
Ja, nee, sonst finde ich es auch.
Aber so ein On zieht man eher normal an, weil die einfach komisch aussehen und nur, sagen wir mal, Läufer erkennen, das ist ein Laufschuh. Und sonst denken die Leute, was hat denn der für ein, hat der irgendeine Gehbehinderung oder sowas, so Riesensohlen. Ja. Und ich will noch ein Test, wo mir nichts zugeschickt wurde. Ich habe auch gar nichts erst probiert, weil nämlich viele Modelle von denen heißen, Influencers Pay Double heißt zum Beispiel ein Modell.
Ja.
Und das sind die Gooder Sonnenbrillen, G-O-O-D-R. Die habe ich mir bestellt für meinen Rheinlauf, weil ich irgendwie merke, dass diese ganz krassen fahrradmäßigen Laufbrillen oder so, die mir einfach nicht munden. Und ich habe mir davon zwei bestellt und sie sehen echt aus wie so normale Sonnenbrillen, also wie diese klassische Ray-Ban, weißt du, so eine ganz normale mit so ohne geschwungen und ohne Luftlöcher und was weiß ich was. Und es hieß aber, dass die unglaublich gut zum Laufen, also die sind Laufbrillen und dass die unglaublich gut funktionieren. Da habe ich gesehen, dass dieser eine Run Steep Get High oder wie auch immer der heißt, ich vergesse den Namen immer, dieser
mit den Jamir dunklen Haaren. Jamir Curry.
Genau. Ja. Dass der für irgend so ein Ultra hat Gooder so eine Special Edition gemacht und die war noch ruckzuck ausverkauft. Und da habe ich gedacht, okay, guckst du dir die mal an? Und habe mir zwei bestellt, weil sie sind nämlich auch echt kostengünstig, weil sie kosten irgendwo zwischen 20 und 50 Euro.
Ja.
Und dann bin ich die beide testgelaufen inzwischen, weil in dem Schnee hat es auch gleich Nutzen gebracht, weil da brauchst du nämlich eher eine Sonnenbrille als sonst. Und ich muss sagen, ich war total verblüfft, weil sie nämlich wirklich dieses, was sie versprechen, no bounce, no slide oder was weiß ich. Also es hat perfekt funktioniert. Sie haben angenehm abgedunkelt. Sie sehen cool aus. Also wenn ihr mal nach einer Sonnenbrille fürs Laufen, die nicht so Oakley-Look hat, so einen komischen, sondern einfach wie eine, die auch normal anziehen könnt, dann abends am Strand, ist Gooder eine Empfehlung, sind billig, haben lustige Inlay-Texte.
Sag mal, wie es geschrieben wird.
G-O-O-D-R. Also wie Good und dann einfach direkt einen R hinten dran. Und da gibt es auch 1000 verschiedene Modelle und Varianten. Und ich bin begeistert, vor allem, weil ich nämlich ja so oft dann doch für teures Geld eine Sonnenbrille mir hole und sie dann doch nicht so richtig oft trage und nicht geil finde. Oder sie zerkratzt und in dem Fall ist es nicht ganz so tragisch. Und sie ist wirklich leichter, als man denkt. Also sie sieht aus wie eine normale Ray-Ban, ist es aber nicht. Hey, jetzt stell dir mal vor, es gäbe eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher auf ein Smartphone bringt, mit der man 2500 internationale Sachbuch-Bestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und viele mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder als Audiodateien bekommen könnte. Und innerhalb von 15 Minuten würde dir dann sich ein Blinkist, wie man das nämlich auch nennt, die Kernaussagen eines Sachbuches oder eines Karriereratgebers, egal, Meditationsguide, Biografie, zusammen fassen. Und ja, das wäre natürlich was wirklich Tolles. Habt ihr auch diesen Stapel Bücher neben eurem Bett, der nur noch größer wird? Seid ihr auch auf der Suche nach Apps und Produkten, die euch persönlich und beruflich weiterbringen, aber nicht zu viel Zeitaufwand erfordern? Würdet ihr auch gerne mehr lesen und euch mit Themen beschäftigen, habt aber einfach keine Zeit, wie das eben heute so ist, dann habe ich was für euch, nämlich Blinkist. Du hast dir ja so einen Blink rausgesucht, ne?
Habe ich, Philipp. Genau, ich wollte also viele kennen ja von euch schon Blinkist, haben vielleicht auch schon reingeschaut oder schon das Premium aber ausprobiert. Ich habe da jetzt eine neue Sache gefunden, die finde ich eigentlich ganz cool, die wollte ich ganz cool, kurz erwähnen, und zwar, dass es so zusammengefasste Bücher gibt, so kuratierte Listen nennt man das, ja. Finde ich eigentlich ganz cool zum Thema zum Beispiel.
Zusammengefasste Bücher.
Naja, also das sind mehrere Bücher, also dass du 8 Blinks quasi hast zum Thema Mastering Your Money zum Beispiel, so, ja. Also dass du sagen kannst, ich möchte zu dem Thema jetzt mal 8 Bücher zusammengefasst haben in, weiß ich nicht, anderthalb Stunden. Und dann hörst du anderthalb Stunden und hast 8 Bücher zum gleichen Oberbegriff zusammengefasst.
Dann bist du der Money Master.
Dann bist du der Money Master, ja genau. Also von dem her, das habe ich jetzt gesehen, das ist, habe das mal ausprobiert, das ist ganz cool und habe in dem Zusammenhang zu dem Thema oder zu dem großen Baum, sage ich mal, künstliche Intelligenz mir das reingezogen und da ist mir ein Buch, hat mir auch echt gut gefallen dort oder besonders gut gefallen, kann man sagen, und das ist von Ray Kurzweil, The Singularity is Near oder auf Deutsch Menschheit 2.0. Ich habe es mir auf Deutsch reingezogen, ich bin faul gewesen. Und zwar ist Ray Kurzweil, also der Autor, ist renommierter irgendwo Google-Forscher, ja, und hat geschrieben, wie sich die Menschheit weiterentwickelt im Sinne oder im Zusammenhang mit der Technologie-Weiterentwicklung. Und dann sagt halt, das wird, also das ist so ein bisschen, ist eine Utopie oder Dystopie, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Er drückt als Utopie aus, wie die Technologie über kurz oder lang die Menschheit sozusagen überflügeln kann und welche verschiedenen Schritte oder Meilensteine es geben.
Ja, Terminator
heißt genau, das. Wäre ich noch drauf gekommen. Es ist,
jetzt ernsthaft? Ja, ja. Oh shit, Entschuldigung.
Genau. Nee, aber es hat schon, also diese Dystopie quasi oder diese Angst vor der Übernahme von Maschinen, klar, die ist in Terminator thematisiert. Aber er zeichnet das Ganze nicht böse, sondern zeichnet das gut und sagt zum Beispiel, dass man so Nanoroboter ins Blut einschleusen könnte, ja, die sich sogar selber dort vervielfältigen könnten, ja, aber die vor allen Dingen auch die zum Beispiel untersuchen könnten, sind die Blutwerte in Ordnung, gibt es irgendwo Zellen, die vielleicht nicht in Ordnung sind und diese Zellen, Krebszellen zum Beispiel zerstören könnten, schon auch erkennen könnten, wenn irgendwas nicht stimmt, bevor Symptome auftreten, so welche Sachen. Also er zeichnet da durchaus ein gutes Bild, sagt aber auch eben, dass es irgendwann, und das ist diese Singularität, ohne da jetzt zu weit ins Detail reinzugehen, diese Singularität eben dann eintritt, wenn der Computer in der Lage ist, sich selbst weiterzuentwickeln und nicht mehr den Menschen dafür braucht. Ja, und dass das dann dazu aber führen würde, dass...
Das ist doch schon so, es gibt doch schon diese neuronalen Netze, oder?
Ja, neuronale Netze gibt es schon. Ich habe da letztens auch, ich habe mich da ein bisschen mit befasst auch, den Unterschied eben zwischen künstlicher Intelligenz, dann eben diese neuronalen Netze, beziehungsweise versuchen eben menschliche Strukturen nachzubilden. Oder auch eben Deep Learning zum Beispiel, ja, oder auch Big Data, wo alles die Abgrenzungen sind. Aber in dem Punkt, dass ein Computer sich selber entwickeln kann oder dass auch Computercode von einem Computer selber geschrieben und entwickelt werden kann, soweit sind wir noch nicht. Zumindest nicht mit Intelligenz. Im Moment ist es immer nur Intelligenz nachahmen bis zum gewissen Punkt, aber nicht Intelligenz selber sein, wenn man es denn im ganz engen, also es gibt da einen Unterschied zwischen Soft Intelligence und Hard Intelligence, und diese Hard Intelligence, dass wirklich ein Denken stattfindet und Weiterentwickeln, soweit sind wir noch nicht. Ich will aber nicht zu sehr darauf eingehen. Interessantes Buch, ob das jetzt alles so zutrifft, das kann man natürlich bezweifeln, aber die Ideen da drin, die sind sehr interessant und vor allen Dingen auch, dass man nicht alles nur mit Angst betrachten muss, sondern auch, was für Chancen sich daraus ergeben, selbst wenn die Computer intelligenter wären als wir, was für Chancen auch für die Menschheit da wären dadurch. Ja, ganz interessant, aber auch manchmal ein bisschen beängstigend. Singularity is Near oder Menschheit 2.0, für jeden verständlich, von Ray Kurzweil auf Blinkist.
Ja, und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von Fatboys Run. Auf blinkist.de/fatboysrun erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos, also Leute, come on, nichts bezahlen, alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. BLINKIST. Also nochmal blinkist.de/fatboysrun, und da gibt es einen dicken Rabatt, und ansonsten könnt ihr das sowieso gratis testen. Das war's mit Werbung. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass in der aktuellen Laufzeit ich ein Comic beigesteuert habe und in der Aktivlaufen wir beide vertreten sind in der aktuellen.
Korrekt, ich mit einem Marathon Post, Marathon-Artikel. Und du mit?
Na, weißt du es, hast du es nicht gelesen?
Nee, ich habe es nicht gelesen, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Mit, völlig cool. Ich habe den Marathon-Artikel auch nur die Überschrift gelesen. Ich laufe ja auch momentan keinen Marathon.
Ja, eben.
Über Laufen, Angst bei Laufen im Dunkeln. Hast du denn hast du die Laufzeit gelesen, das Comic zumindest?
Nee, habe ich auch noch nicht geschafft.
Das geht aber
zwei Da schreibt Sekunden. Ja die Toni auch rein, also auch eine meiner Trainer. Trainerinnen so. Sie hat da eine Kolumne zum Thema Frauen und Laufen, was ich super interessant finde. Und da kriege ich natürlich immer mit, was sie reinschreibt. Aber ich habe die Zeitung nicht angeguckt. Ich komme da echt nicht zu, leider im Moment.
Ich bin gespannt, was du davon findest. Das dauert wahrscheinlich 5 Minuten, den Comic zu lesen.
Ja, ja.
Judith Havers hat auch geschrieben.
Nee, das geht ja nicht darum, wenn ich den vor mir liegen habe, dann habe ich schon die Zeit. Aber da jetzt weißt du, dass man dann aktiv sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Zeitschrift zur Hand oder sowas, da passiert selten.
Natürlich.
Die Trail lese ich halt nicht durch, und das ist im Moment gerade die einzige, die ich so durchschaffe, ja.
Okay. Judith Havers hatte auch geschrieben, die wir letztens zu Gast hatten.
Mhm. Ah, cool, okay, ja.
Ist mir aufgefallen, einige coole Leute.
Ja.
Wollen wir
Ich habe noch eine News, bevor wir noch ein paar Leserfragen beantworten wollen. Und zwar im Moment, es putzen Rekorde indoor, habe ich das Gefühl. Wir haben im Büro auch schon mal darüber diskutiert, woran das liegt, ob die sich mehr darauf vorbereiten konnten auf die Indoor-Saison oder woran das liegt, dass die Motivation höher ist. Auf jeden Fall werden die Rekorde hart geschlagen, und zwar vor 2 Tagen ist Elliot Gills 800-Meter-Rekord, britischen Rekord gelaufen. Klingt jetzt erstmal nicht so unfassbar krass, ja, wenn man sagt, okay, britischer Rekord. Aber wenn man überlegt, wer den vorher hatte, nämlich Sebastian Coe, dann weiß man, das ist schon eine echt krasse Leistung gewesen. 1:43:63 und war damit zweitschnellster Mensch überhaupt, all-time. Zweiter hinter Wilson Kipketer. Damit, wie ich finde, halt auf jeden Fall erwähnenswert, auch wenn es kein internationaler Rekord war, aber schnellster Mensch über die 800 Meter Indoor, bisher auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Wollte ich nochmal erwähnen, den Namen sollte man sich merken, Elliot Gills aus Great Britain.
Ja. Ökidöki, fangen wir mal an mit Fragen. Hallo Boys, dank penetranter Facebook-Werbung komme ich nicht umhin, euch zwei Experten zu fragen, was ihr von Produkten wie Aerofit haltet. Bringt es einen Mehrwert, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, dass leider nur ein eingeschränktes Zeitbudget vorhanden ist? Vielen Dank für eure geschätzte Meinung. Bitte ist es nicht dieser Schwimmsimulator?
Nein, Schwimmsimulator?
Habt ihr den gesehen? Hey, das ist das beste Comedy. Da auf dem Bauch, auf irgendeinem Möbelstück, was du selber hast, und hast du so zwei Dinger, wo du dran ziehst, und es sieht so, die Werbung ist so lustig. Aerofit. Ach so, ich habe mal irgendwo darüber gelesen, dass das eben nicht Höhenluft simuliert,
nein,
sondern maximal die Muskulatur, mit der du einatmest.
Genau, also es ist auf jeden Fall erstmal ein Atemtrainer, Atemwiderstandsgerät, genau, sozusagen.
Woo! Und es kostet 275 Euro.
Ja, bang, kostet richtig.
Und was sagst du dazu?
Was ich habe keine Ahnung. Muss gut sein. Das gibt es günstiger. Ich meine, das Aerofit ist natürlich ganz besonders, weil das kann nämlich die Einatmung und die Ausatmung in unterschiedlichen Stärken regulieren. Also du kannst nicht nur die Einatmung simulieren, sondern auch die Ausatmung simulieren. Jetzt, muss man natürlich fragen, bringt das was wirklich fürs Laufen, womit die natürlich gerne mal werben. Also erstmal kriegt man es nur mit Einatmen, kriegt man es für 30 Euro oder so. Relativ günstig, in einer guten Qualität, einfach mal bei Amazon oder sonst wo eingeben, hier Atemtrainer, ja, und dann gibt's das relativ gut, sag ich mal, in ähnlicher Qualität oder in guter Qualität, und kostet dann so 30 Euro. Von dem her ist halt die Frage, ob man überhaupt so viel dafür ausgeben möchte. Ansonsten generell, was Atemtrainer angeht, wie du schon richtig sagtest, was dadurch nicht erzielt wird, ist eine Verringerung der Sauerstoffsättigung. Und das ist ja das, was dann auch zur Erhöhung der Blutkörper, der roten Blutkörperchen und zur Erhöhung des Hämatokritwerts beiträgt und dementsprechend auch zu einer verbesserten Ausdauerleistungsfähigkeit. Schafft das Ding nicht, das ist auch nicht die Aufgabe des Dings, sondern es soll die Atemhilfsmuskulatur und die Atemmuskulatur verbessern oder stärken, ja, und das eben in dem Widerstand erzeugt wird. Und das funktioniert auch, das kann das Ding auch, aber die Frage ist das der begrenzende Faktor für die Leistungsfähigkeit, wenn ich eine bessere Atemmuskulatur oder Atemhilfsmuskulatur habe? Klingt ja erstmal logisch, wenn man denkt, mehr Sauerstoff gleich schneller laufen. Das Problem ist allerdings, dass bei den allermeisten, auch selbst bei den härtesten Intervallen, immer genug Sauerstoff in den kleinsten Lungenbläschen da ist, was in das Blut diffundieren kann. Und das Problem ist nicht, wie viel Sauerstoff an diesem Punkt ist, wo eben das Blut mit dem Sauerstoff in Berührung kommt. Das ist nicht der begrenzende Faktor, sondern der begrenzende Faktor ist, dass, wenn wirklich das Herz schnell schlägt, dass dann das Blut so schnell durchgepumpt wird, dass nicht mehr genug Sauerstoff aufgenommen werden kann. Das kann zum Problem führen. Selbst, also wenn man sieht, selbst dass die Sauerstoffsättigung geringer ist als jetzt 98%, was immer noch bei den allermeisten der Fall ist. Also selbst wenn die ja nur bei 95% ist, liegt das nicht daran, dass zu wenig Sauerstoff eingeatmet wird, sondern dass zu wenig Sauerstoff ins Blut reinkommt. Ja, also dieser Gasaustausch, der findet zu langsam statt. Aber auch das ist nur bei wenigen Leuten der Fall. Bei den allermeisten bleibt die Sauerstoffsättigung auch bei den höchsten Intervallanstrengungen immer noch bei 98%. Und da ist der begrenzende Faktor eher der Verbrauch des Sauerstoffs in den Muskeln, also die Mitochondrien zum Beispiel, und der Cardiac Output, also quasi wie schnell das Herz mit welchem Volumen es schlägt und auch wie viel Sauerstoff transportiert werden kann, also die Anzahl der roten Blutkörperchen. Das sind die drei großen Faktoren der Ausdauerleistungsfähigkeit, was jetzt auch im zentralen System eine große Rolle spielt und nicht wie viel Luft eingeatmet wird. Und wie gesagt, selbst wenn es im kleinen Blutkreislauf, also die Sauerstoffansättigung in der Lunge, der begrenzende Faktor ist, dann auch meist nicht, liegt es nicht an der Menge des eingeatmeten Sauerstoffs, sondern an der Diffusion. Deswegen, da gibt es Studien zu den Geräten und es sind ungefähr 2% der Bevölkerung, wo das tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor auf die Ausdauerleistungsfähigkeit bringen kann. Relativ wenig. Das kann man halt zumindest mal testen, indem man sich so ein Pulsoximeter mal kauft oder sich mal ausleiht. Die kosten auch nicht so viel. Und dann mal nach dem Intervall mal einfach so ein Pulsoximeter dran guckt. Und wenn man dann unter, 95% oder tiefer eine Sauerstoffsättigung hat, ja, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, dass der Sauerstoffanreicherung ein Problem ist. Und dann könnte man so ein Ding mal ausprobieren und dann gucken, ob es dann besser wird. Aber bei den meisten wird es weiterhin bei 98-99% die Sauerstoffsättigung auch nach dem härtesten Intervall sein. Und dann weiß man, die Sauerstoffaufnahme ins Blut ist nicht das Problem, sondern der Transport und die Verwertung in den Muskeln. Soweit.
Also rausgeschmissenes Geld.
Ja, also wie gesagt, nicht für alle, für 2% sicherlich nicht. Und es gibt natürlich auch.
Wie kann man rausfinden, ob man zu den 2%?
Ja, habe ich ja gesagt, mit dem Pulsoxy erstmal gucken, ob man 95% oder tiefere Sauerstoffsättigung nach dem Intervall hat, nach dem letzten Intervall. Dann weiß man, okay, erstmal da ist grundsätzlich das Problem. Ob man es damit verbessern kann, weiß man immer noch nicht. Dann ist die Chance ein bisschen besser. Und es gibt vielleicht auch Sportarten, wo das eine Rolle spielen kann. Oder Situationen. Ich weiß nicht zum Beispiel, wie das mit Tauchern ist. Weißt du, da weiß ich jetzt nicht, wenn die tief tauchen und dann einen gewissen Druck auf ihrem Brustkorb haben durch den Wasserdruck, weißt du? Ob die dann eine stärkere Muskulatur dort brauchen, zum Beispiel, um das einzuatmen. Da kenne ich mich mit Tauchen zu wenig aus. Aber da könnte ich mir jetzt theoretisch vorstellen, dass da eine stärkere Atemhilfsmuskulatur durchaus förderlich ist. Ja? Wie gesagt, weiß ich nicht, könnte ich mir nur vorstellen. Ja. Aber für Läufer jetzt ist es eher vom Preis-Leistungs-Verhältnis eher erstens deutlich überteuert und der Nutzen ist sehr eingeschränkt, um das mal so zu sagen, ja.
Danke.
Bitte.
Hi Philipp, hi Michael. Ich habe es mich übrigens immer schon gefragt, wenn ich das gesehen habe, diese Dinger, und habe gefragt, gibt es nicht...
Ja, das Gleiche sind ja auch diese Masken, diese Phantom Mask
und genau, so weiter. Genau, die benutzen dann ja immer Kampfsportler und wollen sich dann
ja, so. Ja, dann packst du dir noch so eine Gewichtsweste dran, die aussieht wie eine Splitterschutzweste, beziehungsweise wie ein Plate Carrier. Und dann siehst du so richtig krass Bane-mäßig aus, wie bei Dings hier.
Genau, Bane war das, schön, dass du's bringst, wo du doch augenscheinlich eigentlich kein Filmfreak bist, aber sehr gut. Ja. Echten und unendlichen Dank für euren Podcast. Immer wieder erheiternd, informativ und inspirierend. Ihr habt starke Persönlichkeiten zu Gast und übermittelt stets eine authentische und wertschätzende Haltung. Einfach toll. Ich möchte gerne eure Meinung hören zum Thema Laufschuhwechsel während eines Ultratrails. Nach welchen Kriterien soll man entscheiden? Distanz, Klammer 50, 70, 100, Höhenmeter, Anfälligkeit des Bewegungsapparates bzw. Blasenneigung oder einfach Bauchgefühl? Beziehungsweise sollte man denselben Schuh nur eine Nummer größer nehmen oder bewusst ein anderes Modell mit mehr Dämpfung? Was spricht dafür und dagegen? Fragen über Fragen. Vielen Dank für eure Mühe. Ihr seid echt jeden Cappuccino wert. Beste Grüße, Andreas.
Genau. Ich nehme
an, Andreas ist ein Patrone,
ja,
und bekommt von uns natürlich unendlichen Dank zurück, dass er seine Energie ausgleicht, wie Peter G. Hornauer immer zu sagen pflegte. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, sag mir nichts.
Oh, könnte, don't go to that rabbit hole on YouTube.
Okay.
Also ich glaube, Bauchgefühl ist ein sehr großes Ding und ich finde es echt eine schwere Sache. Ich habe mich das damals auch bei dem 100er gefragt, wo lege ich und was für Schuhe lege ich wohin, ja. Zu der Größe, ich habe sowieso generell immer meine Laufschuhe so, dass da ein Daumen vorne, so daumenbreit, die alte Regel, und ich glaube auch, viel größer braucht man es nicht, weil sonst ist auch die Gefahr, dass man wieder rumrutscht, wäre jetzt meine Einschätzung. Und ich würde, wenn du sowieso Dropbacks hast und du hast mehrere Schuhe, dann würde ich mir so flexibel wie möglich halten, weil wenn es gut läuft, gibt es eigentlich keinen Grund, Schuhe zu wechseln, in meinen Augen. Ja? Also ja. Wenn man sich gut fühlt, dann kann man natürlich auch 100 Kilometer in einem Schuh laufen, wie Herr Wormsley eindrucksvoll bewiesen hat.
Ja, ohne weiteres. Ja.
Und von daher ist es echt schwer zu sagen. Ich meine, man kann es ja auch mal trainieren so ein bisschen, wie fühlt sich so ein Schuhwechsel bei einem längeren Lauf an. Und Blasenneigung weiß man ja in der Regel auch, wenn man seinen Schuh viel gelaufen ist, ob man überhaupt eine Blasenneigung hat und ob das dann der andere Schuh verhindert. Ich finde, es kann psychologisch ein schönes Ding sein, wenn man jetzt 100 Kilometer läuft, bei 70 Kilometer nochmal in so einen frischen, weichen Schuh zu steigen. Aber ich glaube nicht, dass es da so Faustformel gibt. Du wirst es besser wissen, oder?
Nee, Faustformel gibt es auf gar keinen Fall. Also erstmal würde ich auch, bin ich bei dir, wenn du sagst, hier never change your running system. Also wenn du keine Blasen hast, wenn du keine Schmerzen hast, ist natürlich immer mit einem Risiko verbunden, dann auch noch auf einen anderen Schuh zu wechseln, wenn gerade alles gut läuft, ja, nur prophylaktisch. Genau, die Dropback-Sache unterstütze ich, gerade wenn es eben nicht schlecht läuft, aber man merkt, man kriegt Probleme, kann das vorteilhaft sein. Ich habe bisher erst in einem Wettkampf den Schuh gewechselt, das war bei der Brocken-Challenge. Da läuft man 40 Kilometer, sag ich mal, relativ flach, ein bisschen hügelig auf Asphalt und danach läuft man in den Harz rein und der war komplett vereist und voll Schnee und auf dem Brocken drauf. Und da ist natürlich zwischen Straße, da habe ich dann Hooker getragen damals und zwischen vereister Loipe hauptsächlich. Da habe ich dann einen Eisback-Spike-Schuh getragen. Ist natürlich einfach der Untergrund so krass unterschiedlich, dass es da schwer ist, einen Schuh für alles zu finden. Ja. Und da hat das Sinn gemacht. Aber sonst habe ich das noch nie getan. Aber ich habe das mal, also ich habe ja, hab im Training auch mal ausprobiert, ob das Sinn macht oder nicht, natürlich. Es kann natürlich schon echt mal ein tolles Gefühl sein, auch mal frische Socken anzuziehen und einen anderen Schuh, andere Belastungen dann auch ein bisschen drauf zu haben. Gerade auch einen gedämpfteren Schuh. In die andere Richtung ist es ein bisschen unangenehm. Das ist das, was ich bei Brocken Challenger machen musste durch die Spikes dann. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm, weil man dann denkt so, boah, jetzt tut es richtig weh. Also von dem her, gedämpfteren Schuh kann dann schon angenehm sein. Einfach mal ausprobieren. Gibt keine Faustformel. 50, 70 halte ich es für übertrieben. Ab 100 kann man das machen. Ab 150 würde ich das dann eher in Betracht ziehen, dass der Zweck dann auch höher ist als die Zeit, die man dafür verbringt oder auch eben das Risiko, was man dann eingeht. Die Sache mit einer Nummer größer, ja, das ist das, was du sagtest. Also natürlich weitet sich der Fuß ein bisschen beim Laufen, aber da kann man recht viel auch mit der Schnürung arbeiten. Ob der dann wirklich eine ganze Nummer größer wird und ob man da nicht rumrutscht, das ist natürlich auch mal ein bisschen gewisses Risiko. Ja, also von dem her, wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht als nötig empfunden, aber
Du läufst doch auch eine Nummer größer, als du deine
Privatschuhe
trägst. Und das deswegen sowieso. Die Frage, ob zwei Nummern größer...
Da ja, genau, das ist halt immer so ein bisschen Risiko setzen. Dann halt auch, ja, genau. Also von dem her, probiere es aus, ich brauche es nicht. Wenn du merkst, du kommst nicht klar, als Risiko, also quasi als Backup im Dropback, auf jeden Fall, ja, würde ich dann schon machen, aber nicht, und das ist auch das, was ich immer mache, irgendwie, oder, ja, also wenn ich so einen Lauf mache, dass ich dann im Dropback was habe oder jemand ein anderer Schuh noch dabei hat, dass ich wechseln kann, einfach falls ich Probleme kriege mit dem Schuh, aber nicht, ich wechsle dann nicht, wenn es mir gut geht, und ich kenne auch keinen Profi, der das tut, eigentlich. Also vielleicht beim Western States oder so, da hat das Kilian, glaube ich, mal gemacht.
Wechseln sie alle
aber Schuhe. Genau, da ist es schon üblich, aber jetzt im Trail-Bereich eigentlich kaum, also im wirklichen Trail-Bereich jetzt. Ne? Aber im Western States wird das schon häufiger gemacht, ja.
Weißt du eigentlich warum? Hat es damit zu tun, dass am Anfang, so wie ich habe jetzt so viele Filme gesehen, ich habe mir das Streckenprofil selber nie angeguckt, aber es wirkt so, als wäre das erste Viertel, Drittel extrem viel Rough und Schnee und was weiß ich. Und danach sind es dann mehr so Downhills und so Forststraßen. So wirkt es.
Ja, also das ist schon so, dass der erste Teil natürlich in dem High Country sozusagen schon deutlich schneereicher ist und dass man dann hinten raus halt eben in den Canyons natürlich keinen Schnee mehr hat, das ist sehr heiß und da sind ja auch viele, die wechseln an die gleichen Schuhe, weißt du, wechseln auf den gleichen Schuh, ja.
Wahrscheinlich, weil sie nass sind auch. Das kann nämlich auch ein Grund sein.
Kann auch ein Grund sein, ja. Gerade halt eben bei den River Crossings, ja, dass man da nochmal einen anderen Schuh danach anzieht. Aber es wechselt auch nicht jeder da einen Schuh. Aber das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt dann 7 Stunden unterwegs bin oder ob ich dann da 30 Stunden unterwegs bin. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ja. Ja, also wie gesagt, ausprobieren, eine grundsätzliche Regel gibt es da nicht. die meisten wechseln bei Läufen bis, ich sage jetzt mal, 15 Stunden eigentlich den Schuh nicht. Ja.
Genau. Ich habe übrigens über so eine Bergläuferin, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die hat vorher sogar eine andere Sportart gemacht, war aber, glaube ich, Profi und war bei irgendeiner WM. Und da musste ich echt durch so einen reißenden fucking Fluss durch irgendwo am Arsch der Welt, wo ich echt dachte, Alter, also danach bist du echt 5 Grad runtergekühlt.
Ja. Ja.
Aber
auch da kommt es dann halt drauf an. Und man, also ne, direkt danach den Schuh wechseln ist natürlich angenehm, aber ob man das dann kann, ist halt immer eine andere Frage. Ne?
Ja. Eben. Genau. Okay, achso, wir haben noch eine, oder?
Eine haben wir noch.
Ich hätte mal wieder eine Frage, hallo zusammen übrigens, ich hätte mal wieder eine Frage für euren spitzenmäßigen Podcast. Und zwar laufe ich derzeit fast ausschließlich auf normalen Asphalt auf definierten Strecken. Künftig würde ich aber gerne mehr das Thema Trailrunning angehen. Da ich in München wohne und dadurch eine Nähe zu den Bergen besteht, bietet sich das auch ganz gut an. Derzeit verwende ich für meine Läufe die GPS-Laufuhr Polar M430. Mit dieser Uhr bin ich an sich auch sehr zufrieden. Jetzt bin ich allerdings auf der Suche nach einer GPS, die besser für Trailrunning geeignet ist. Das heißt, ich hätte gerne eine Uhr mit längerer Akkulaufzeit, um auch längere Strecken zu absolvieren. Außerdem wäre eine Kartenfunktion sehr cool. Hättet ihr da gegebenenfalls eine Erklärung für mich? Was müsste man für eine solide Uhr ausgeben? Ansonsten macht mit eurem Podcast weiter wie gehabt, gehört fest in meine Playlist. Viele Grüße, Flo. Also mit Uhren ist natürlich so, ich kann natürlich die Garmin, die Phoenix, da gibt es ja ganz viele Modelle, empfehlen, wenn du Karten brauchst und die ist auch viel genutzt, ist allerdings auch in einem echt im oberen Preissegment. Aber ich habe auch zum Beispiel von Suunto Polar oder diese Koros noch nicht ausprobiert. Ich weiß, man liest gerade in meiner Blase zumindest viel über diese Koros. Das ist eine neue Firma, die scheinbar, was er nämlich fragt, lange Akkulaufzeit und so weiter hat. Und ich habe mir so ein paar Vergleichstests angeguckt, wo einer eine Phoenix und so eine Koros bei einem Lauf mit hatte und die zumindest bei Kilometer 87 fast auf dem Meter noch genau gleich waren und auch Akkulaufzeit ähnlich gut war. Aber die Koros dann um einiges billiger ist, aber die wird wahrscheinlich, weil es gibt es halt noch nicht so lange, ich weiß nicht, wie dann die Apps ausgereift sind und wie die Connection mit Strava, die mir inzwischen dann doch wichtig auch ist, danke übrigens an alle Strava-Kudosgeber und so weiter, dass ich da mir vielleicht dann doch, es gibt viele Vergleichstests, ich habe einen krassen Vergleichstest gesehen, nachdem ich mir die Phoenix 6X geholt habe, von einer Garmin, ich glaube Infinity oder irgendwie so heißt die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das war eine, die Solar hat und wo ein Typ gesagt hat, dass die eigentlich, wenn du nur 2-3 Stunden am Tag draußen bist, dass du die wirklich infinite laufen kannst, also dass die praktisch nie leer ist, wo ich dachte, wow,
so viel sollte
also wenn du nicht, bringen, wenn du auf okay. gewisse Sachen natürlich verzichtest,
ja.
Also zum Beispiel, ich werde, wenn ich am Rhein laufe, werde ich natürlich nicht meinen Puls anlassen, sondern dann werde ich nur gucken, dass ich die Kilometer drin habe.
Ja.
Von daher, der Gabentisch ist reich gedeckt. Ich darf da jetzt nicht, ich traue mich nicht dazu sagen, da musst du das haben, aber es gibt massig Uhren, aber ich glaube, für das, was du willst, bist du auf jeden Fall 200-300 Euro.
Ja, würde ich auch sagen. Also die Koros, die du, Koros Apex ist das ja zum Beispiel, ja, die testet gerade auch ein Trainer von uns, da habe ich jetzt aber noch kein Ergebnis von ihm, aber die ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger, die gibt es dann halt in Apex und in Apex Pro, ja, da weiß ich jetzt aber auch nicht genau der Unterschied, aber die hat zum Beispiel keine Kartennavigation, soweit ich das weiß, ja, also die hat nur so ein Track, aber man sieht keine Karte, ja. Und das ist ja was, was er jetzt, glaube ich, gerade möchte. Was ich empfehlen kann, ist im Prinzip eine ältere Uhr zu kaufen. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber die Neuerungen, die die neuen Uhren haben, die sind hauptsächlich im Bereich Lifestyle, ja, und zusätzliche Gadgets, ja, die man ist irgendwie mir auch erfinden muss.
Übrigens,
also ich sag mal so eine Garmin Phoenix 5X, ja, also 5X.
Biete ich gerade zum Verkauf an übrigens.
Ah, echt?
Secondhand.
Okay.
Das wirkt ja, jetzt so schlecht abgesprochen. Echt schlecht,
aber das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich sage, das ist so eine solide Uhr, ich wüsste nicht, was die nicht kann, also außer vielleicht nicht Musik abspielen oder so, hey, geschenkt. Und die kriegst du halt neu für unter 500, ja, inzwischen. Oder die Suunto 7 jetzt, die gibt's auch für unter 400, ja, die gibt's für 480 auch schon. Nicht die Suunto 9, die ist mehr so Smartwatch-mäßig und die haben beide super lange Laufzeiten. Da kommt es halt drauf an, möchte man zum Beispiel bei der Garmin halt die Konnektivität haben über die IQ-Apps, zum Beispiel mit Stridor oder sowas, da ist Garmin immer ein bisschen eher dabei. Das ist sicherlich ein Vorteil und da hat Koros auch den Nachteil, weil sie einfach nicht so ganz im Fokus sind wie Sonto oder Garmin. Aber was man ausgeben muss, ist sicherlich, würde ich auch sagen, 300, 400 Euro gebraucht, vielleicht ein bisschen weniger. Wie gesagt, die 5X ist ein bisschen mehr. Ich persönlich habe die Garmin 735, 735 oder 45, ich glaube 745. 745 habe ich. Genau, die 745 habe ich. Das ist im Prinzip die, die Phoenix auch, die gleiche wie die Phoenix. Und ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch.
Was ist, warum?
Nee, Quatsch, die 35 habe ich nur. Ich habe nur die 35.
Aber was ist der Unterschied zwischen der und der Phoenix? Oder warum keine Phoenix?
Doch, 45. Der Unterschied ist, die hat zum Beispiel keine, keine Navigation und die ist aus Plastik. Ja, es ist quasi wie die Phoenix 5, ja, ist die. Nicht wie die 5X, sondern
also
die
ich habe die 5X Saphir und ich muss sagen,
okay, das natürlich schon,
hatte
schon
ich Luxus, und habe jetzt die 6X Saphir und ich muss sagen, das ist so ein Feature, weswegen ich diesmal auch auf Solar verzichtet habe, weil Solar einem nicht so wahnsinnig viel mehr gibt. Also ich kann
das sind
doch,
halt so Features, wo ich sage, boah, ja, geil, aber kostet dann auch wieder 400 Euro mehr für nix, ey. So,
ja eben, also. Und ich habe mir gedacht, Ich kann mit dieser 6er kann ich so viele Kilometer laufen.
Ja.
Da brauche ich das Solar nicht. Da werde ich irgendwo zwischendrin auch mal aufladen können.
Ja,
und
er fängt halt an mit dem Laufen. Also da gibt es ja auch welche, die dann, wo dann
die Entscheidung ist. Nein, also wie gesagt, er kann sich gern bei mir melden. Ich verkaufe meine 5X. Das Schöne an dem Saphir ist, dass du keine Kratzer auf dem Glas hast. Klar. Und ich bin jemand, der eher schnell Sachen verrockt und wo mal Kratzer drauf sind.
Wobei
und das
finde ich dann doch ganz so angenehm. Wie früher. Aber da klar, also da kommt, das sind so die Abwägungen. Also bei der 745, die hat keine Navigation zum Beispiel und die ist dafür super leicht und die hat kein Saphirglas. Aber ich würde auch sagen, wenn ich jetzt eine Uhr empfehlen würde, würde ich auch die 5X empfehlen tatsächlich, weil ich finde, bessere Uhr für den Preis wird schwierig, für unter 500 Euro gerade zu kriegen, die eigentlich für alle Trails der Welt ausreicht und gleichzeitig Kartennavigation drin hat, finde ich eigentlich eine tolle Uhr. Wenn ich jetzt mal so, ohne bezahlt zu werden, meine mal Werbung machen darf.
Dich.
Genau,
mit sonst neuem
also melde dich bei Philipp oder guck sonst wo nach, wo es jemand gibt, der nicht so ein Pfennigfuchser ist, der dann noch das Letzte aus sich rauspresst.
Du Sack. Ach ja. Hey, diese Icons für die neue Website, habe ich dir eigentlich schon die Rechnung geschickt?
Ey, apropos, die geht am Montag online. Also für alle, die.
Oh ja, guckt seine neue Website.
Meine neue Website geht am Montag online.
Sehr geil gemacht, mit viel Liebe. Und da meine ich jetzt gar nicht meine Icons, sondern die anderen Spielereien, meine ich jetzt in erster Linie.
Ja, schön programmiert, über viele Monate dran gesessen. Und ich glaube, ist ganz cool. Und viele neue Features auch im Bereich. Tollen neuen Trail-Kalender mit ganz vielen. Also der ist neu jetzt im Sinne von, der ist schon ein paar Monate alt, aber die Trainingspläne, die darin verlinkt sind, sind neu. Und ja, ich bin gespannt. Wochenende wird intensiv jetzt. Ja.
Also Kinners, bis zum nächsten Mal. Danke für die Post und die Blumen und vor allem auch an die Patreon-Unterstützer. Ich muss gucken, ob der gute Micha mal auch mal wieder seinen Arsch solo hinkriegt und nächste Woche einen Podcast aufnimmt, weil ich bin bis Freitag nicht auf Texel.
Ah, doch, das kriege ich bestimmt hin.
Das wäre sehr geil.
Dann wünsche ich dir viel Spaß im Urlaub.
Jo, danke.
Schön, dass es möglich ist und erhol dich gut.
Ja.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Schaut auf die neue Website am Montag. Und
Kauf die Laufzeit und die aktiv laufen.
So sieht's aus. Und stellt eure Fragen an mail@fatboysrun.de. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Tschüss.